Vater, ich würde dir Danke sagen für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Du siehst, wie es uns geht. Du weißt, woher wir kommen, was uns bewegt. Vielleicht auch plagen, was für Entscheidungen anstehen. Und Vater, ich würde dir bitten, dass du einfach jetzt gegenwärtig bist. Dass du den Raum in unseren Herzen auch anfängst einzunehmen und zu uns auch reden. Ich würde dir danken, dass wir für unsere Herzen auftun, um von dir zu empfangen. Und ich würde dich bitten auch für mich, dass du mir Gnade schenkst, dass ich da weitergehen kann und es so weitergehen kann, wie es du gerne möchtest. Danke vielmals für deine Führung und für deine Leitung. Amen. Ich muss gestehen, es gab in meinem Leben eins oder zweimal die Situation, dass ich bei einer Autopanne, bei der ich vielleicht im Auto mitgesessen bin oder so, meinen Kopf mit unter die Motorhaube gestreckt habe und sowas gemurmelt habe wie vielleicht Kerzen oder Vergaser und gehofft habe dabei, dass die Pannenhilfe doch so schnell wie möglich kommt und den Fehler behebt und wir wieder weiterfahren können. Weil, ganz ehrlich gesagt, ich verstehe nichts von Motoren. Wirklich nichts oder nicht viel. Wenn ich einen Motor sehe, dann schaue ich, Automotor sehe, dann schaue ich da, sehe diese zwei oder drei Einfüllmöglichkeiten und weiß auf gewisse Stelle, dort wo Öl draufsteht, muss ich kein Scheibenwischwasser einfüllen. Aber tiefer zu blicken, das habe ich noch nie getan. Ich sehe diese Gussteile, ich sehe diese Metallblöcke oder Teile, diese vielen Schläuche und diese Kabel und all das und denke, wow. Aber verstehen von Motoren, da tue ich eigentlich nichts davon. Wirklich nichts. Heute Morgen ist nämlich Dion zu mir gekommen und hat mich angesprochen und gesagt, ich habe ein Problem mit meinem Auto. Und ich habe gesagt, ich erzähle, was ich verstehe heute Morgen in der Predigt von Autos. Trotzdem habe ich so ein Automechanikerkleid an. Und das ist natürlich auch deshalb, weil wir Gaskille sind. Zumindest jetzt in dieser Serie werde ich das vermutlich so handhaben. Und natürlich aber auch, weil eben das Bild vom Auto, vom Motor uns immer wieder dazu dient, auf Verständnis zu wirken für die geistlichen Dinge, die dahinter stehen. Wenn ich so den Motor anschaue und einfach denke, okay, ist das nicht so, wie wir manchmal oft Gott anschauen und denken, nein, tiefer blicken möchten wir nicht. Hauptsache, es ist der liebe Gott. Einfach der liebe Gott. Das reicht mir, das lenkt mir. Aber heute möchten wir ein bisschen tiefer blicken und versuchen, da vielleicht das eine oder andere, was neu oder was anders ist oder was du so noch nie gehört hast, zu beleuchten. Und das im Zusammenhang mit diesem Titel, den ich der Predigt gegeben habe. Jesus, unser Hirte, ist anders. Und ich lese zwei Texte. Und zwar zuerst aus Jesaja 40, die Verse 10 und 11. Jesaja 40, die Verse 10 und 11. Hier lesen wir, siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und aus Hesekiel, Kapitel 34, aus dem großen Hirtenlied, die Verse 15 und 16. Ich selbst werde meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Erstens, unser Hirte ist unbegreiflich. Unser Hirte ist unbegreiflich. Ich bin richtig froh, dass wir hier in unserer Bibel vier Evangelien haben. Viermal wird uns die Lebensgeschichte von Jesus erzählt. Es wird uns gesagt, wie er handelt, was er tut und wie er das macht, all das. Und das hilft uns, dass wir ein Bild bekommen von Jesus, der unser guter Hirte ist. Wir wissen ungefähr, wie er ist. Wir haben ein ziemlich starkes und klares Bild von ihm. Und wenn ich hier eine Umfrage machen würde und fragen würde, was sind die wichtigsten Eigenschaften von Jesus, dann werden wahrscheinlich diese vier Begriffe, die ich jetzt nenne, nämlich Liebe, Barmherzigkeit, Vollmacht und Heiligkeit, da werden wir wahrscheinlich alle sagen, ja genau, das sind wichtige Begriffe, die Jesus Christus beschreiben, so wie er wirklich ist. Und trotzdem ist es nicht einfach so ein einfaches Bild, das wir von Jesus haben. Es ist schon differenzierter und es ist schon auch komplexer. Und ich denke, viele von uns haben auch über verschiedene Begebenheiten, die wir in der Bibel geschildert bekommen, nachgedacht. Und sie haben auch sich vielleicht schon Gedanken gemacht, wieso handelt Jesus in dieser Situation jetzt auf diese Art und Weise? Zum Beispiel bei dieser Frau, die Blutfluss hat und die von sich sagt, ich muss nur sein Kleid anrühren, dann werde ich gesund. Und jetzt haben wir mehrere Evangelien. Und in einem Evangelium wird es so geschildert, dass diese Frau wirklich gesund geworden ist, als sie das Kleid von Jesus angerührt hat. Und Jesus dreht sich um und sagt, Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und er deckt das Ganze zu. Er nimmt sie sanft auf. In einem anderen Evangelium dreht sich Jesus um und sagt, wer hat mich berührt? Und dann sagen die Jünger, aber Herr, es gibt so viele Leute und alle berühren dich. Es ist ein Gedränge. Jesus sagt, nein, jemand hat mich berührt. Und diese Frau merkt, sie kann nicht einfach so verschwinden. Outet sich und sagt, ich habe es gemacht, weil ich eben gesund geworden bin und ich habe gewusst, wenn ich dich anrühre, werde ich gesund. Und dann erst sagt Jesus, geh hin in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet. Oder vielleicht hast du schon nachgedacht über das Verhalten von Jesus mit dieser syrophönizischen Frau. Sie ist gekommen und bittet Jesus, heil meine Tochter. Heil meine Tochter. Und Jesus, er sagt einfach nichts. Er läuft weiter. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Oder Stefanau hat vorhin diese Begebenheit der 99 Schafe erwähnt. Wieso lässt Jesus diese 99 Schafe zurück? Die Guten. Wegen diesem einen, das nicht weiß, wo die Weide ist. Man könnte nämlich auch so denken. Oder hast du schon einmal die Dialoge gelesen, die Jesus mit den Pharisäern hat, speziell im Johannesevangelium, wo es manchmal richtig zur Sache geht, wo es Kampfdialoge sind? Und so ergänzt sich unser Bild von Jesus mehr und mehr und mehr und es wird differenzierter. Und ich bin überzeugt, ja, so kennen wir unseren Erlöser. Das ist auf jeden Fall die Tiefe, die wir schon haben. Aber wir wissen auch, hinter Jesus, unserem guten Hirten, steht eigentlich Gott Vater. Und auch er sagt von sich, ich bin euer guter Hirte. Und jetzt wird es eigentlich zuerst einmal einfach. Denn Jesus sagt uns klar, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und so ist es zuerst einmal einfach. Wir kennen den Vater. Wir wissen, er ist Gott. Und deshalb wissen wir auch, er ist natürlich allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Selbstverständlich ist er allmächtig. Und er ist eben genau wie Jesus, Liebe. Er ist barmherzig und gnädig und treu. Er ist gut. Aber er ist auch gerecht, er ist heilig. Er ist Schöpfer. Und wie wir hier in Jesaja 40 gelesen haben, er regiert in Macht. Was er sagt, das passiert. Er regiert in Macht. So ist Gott. Das wissen wir. Und jetzt versuchen wir etwas tiefer zu blicken. Einen Blick tiefer in den Motor hinein oder eben tiefer in Gottes Wesen hinein. Und ich möchte drei Eigenschaften jetzt hervorheben oder ein bisschen herausholen. Und das erste ist, Gott ist unbegreiflich. Gott ist immer größer, weil Gott ist Gott. Und wenn wir Menschen denken würden in irgendeinem Bereich, wir könnten Gott erfassen, täuschen wir uns. Gott ist immer noch größer, noch schöner, noch liebevoller, noch barmherziger, noch gnädiger, noch gerechter, noch heiliger, noch konkreter. Gott ist immer noch mehr. Wir können ihn gar nicht richtig erfassen. Das reicht nicht aus. Psalm 139, da sagt David, ab Vers 17, für mich aber, wie schwer sind, o Gott, deine Gedanken. Wie groß ist ihre Summe. Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. Und jetzt stellen wir uns dieses Bild einmal vor. Da sind wir in Kenia an einem Sandstrand, der geht kilometerlang und 30, 35 Meter breit. Sand, 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 Sand. Überall Sand. Und wir stehen da und wir denken, okay, ja, so 500 Körner wäre nicht schlecht, oder? Aber so viel würden wir fassen. Das ist genau das Bild, was David hier zeigt. Gott ist viel mehr. Er ist unbegreiflich, er ist größer. Da ist immer mehr da. Weil es immer noch mehr Gedanken gibt, noch mehr Kreativität, noch mehr Liebe, noch mehr Gerechtigkeit. Und ja, man könnte ja jetzt auch denken, dann bin ich irgendwie ein bisschen verloren an diesem Sandstrand mit meiner Hand voll Sand, oder? Mit diesen 500 Körnern. Aber nein, Jesus sagt, niemand hat den Vater gesehen als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn zeigen möchte, damit lädt uns Gott ein, dass wir ihn tiefer kennenlernen dürfen, mehr von ihm erfahren dürfen, ihn mehr begreifen und sehen dürfen. Diesen Weg wollen wir gehen. Eine andere Eigenschaft, Gott ist kreativ. Ich glaube, das ist relativ einfach für uns zu sehen, wenn wir in die Schöpfung hinausschauen, die schönen Berge, die Seen sehen und all das, was Gott gemacht hat, dann denken wir, wow, oder? Oder das satte Grün der Wiese, das uns unheimlich gut tut und uns unsere Seele auch beruhigt, Ruhe schenkt. Die Schöpfung ist so vielfältig, so gewaltig, so schön, wunderschön. Und das ist noch lange nicht das Ende von Gottes Kreativität. Ich liebe es in der Bibel, die Passagen zu lesen, wo die Bibel uns Einblick gibt an den Ort, wo Gott ist. Also die Thronvisionen. Und wenn ich diese Passagen lese, dann sehe ich überall, wie diejenigen, die das schildern, die suchen Begriffe, wissen nicht, wie sie das beschreiben sollen. Sie holen oftmals Edelsteine und das Glitzern und Funkeln der Edelsteine oder vom Edelmetall zu Hilfe und sagen, sieht aus wie Smaragd und wie Saphir und wie Rubin und weiß ich nicht. Und es ist wie Gold und da ist ein Regenbogen um den Thron. Und ich denke, wow, wie sieht das aus? Und all die Wesen, die dort beschrieben werden, habt ihr das schon mal gelesen? Diese Thronwesen, diese Cherubim, diese Seraphinen, diese Engel, die da sind und beschrieben werden. Kreativität ohne Ende. Kreativität ohne Ende. Und etwas, was mich seit Jahrzehnten beschäftigt, ist aus der Thronvision der Offenbarung. Da wird gesprochen von einem Meer. Ein Meer, das aussieht wie ein Meer aus Glas. Das ist vor dem Thron. Ein Meer wie aus Glas. Und dann denke ich, Meer, das ist nicht der Zürichsee. Das ist viel größer. Was für Vorstellungen machen wir uns von dieser Thronregion? Da ist ein Meer. Und es ist wie Glas. Das bedeutet auch, es spiegelt die ganze Herrlichkeit, alles, was leuchtet, was brennt und funkelt, das wird wieder gespiegelt, oder? Deshalb wie Glas. Aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil es einfach glatt ist. Es fehlt. Es fehlt offensichtlich die Bewegung von Wellen. Also so gesehen ist es wahrscheinlich eben kein Meer. Das ist einfach das Einzige, was der Seher gefunden hat, um es zu beschreiben. Glatt, ruhig, ein Meer, groß, riesig. Und ich denke, ja, vermutlich spricht dieses Meer von der Ruhe bei Gott. Wenn das Meer still da liegt, dann ist es ruhig. Von der Tiefe, unglaubliche Tiefe, die da ist. Vielleicht geht es in diese Richtung. Und ich denke immer wieder darüber nach und es kommen mir immer wieder andere Gedanken. Es ist toll. Gott ist kreativ. Und dann etwas Drittes. Gott ist unser Vater. Und er ist darum unser Vater, weil er uns gemacht hat. Noch einmal Psalm 139, ab Vers 13. Dort schildert der Psalmist, also das ist auch David natürlich, er schildert, wie er das sieht. Und er beschreibt es so. Du, denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Damit sagt Gott zuerst zu uns, ja, ich habe dich gewollt. Ja, du bist mein Kind. Ja, ich bin stolz auf dich, weil du bist wunderbar, exzellent, einzigartig. Aber er betont auch, ja, ich habe dich gemacht. Und so gesehen haben wir als Gläubige zwei Väter. Denn natürlich ist unser leiblicher Vater auch beteiligt, oder? Ist ohne Frage, natürlich. Aber eben Gott auch. Und wir sehen das sehr gut, oder? Wenn wir zurückkommen zu Gott, umkehren vielleicht von unseren Wegen, die wir gegangen sind, und bei ihm neu Vergebung und Ruhe finden, dann nimmt er uns an und wir sind seine Kinder. Ganz neu. Wir sehen das am Beispiel des verlorenen Sohnes sehr gut. Ihr kennt diese Geschichte. Da ist einer der Söhne, der hat sich das Erbe auszahlen lassen, ist gegangen, hat das Erbe verprasst, ist schließlich bei den Schweinen gelandet und hat irgendwann gedacht, okay, bei meinem Vater haben es selbst die Diener besser, ich gehe zurück und möchte mich als Diener anheuern lassen. Und er kommt zurück und der Vater sieht ihn von der Ferne. Und jetzt heißt es, er rennt ihm entgegen. Und er nimmt seinen Sohn, sein Kind in die Arme. Und er ruft aus, das ist mein Sohn, das ist mein Kind. Es war tot, aber jetzt lebt er wieder. Und er setzt ihn ein als Sohn, diesen nach Schweinen stinkenden Typ, der da kommt, oder? Der sein Vermögen durchgeprasst hat. Er setzt ihn wieder ein. So ist Gott. Er macht sich wieder neu zu unserem Vater. Und wir sind seine Kinder. Und das ist uns bekannt. Aber was wenig gesagt wird, ist, dass wir in jener Zeit, in der wir weg gewesen sind von Gott, haben wir auch einen anderen Vater gehabt. Einen zweiten Vater neben unserem leiblichen Vater. Nicht bewusst, hat sich einfach so ergeben. Wir sind da vielleicht reingeschlittert. Aber der Widersacher war unser Vater. Der Vater der Lüge. Jesus sagt das sehr deutlich. Jesus sagt das sehr deutlich. Einer ist euer Vater, sagt er zu den Frommen. Nämlich der Vater der Lüge. Und wir haben hier so eine Art Vaterschaft, aus der wir rauskommen. Und von der wir uns vielleicht auch noch lossagen sollten. Weil mit diesem Vater wollen wir nichts zu tun haben. Mit diesem Typen wollen wir nichts zu tun haben. Wir gehören Gott und niemandem sonst. Okay? Und es ist Gottes, also es ist der himmlische Vater, zu dem wir zurückkommen und der uns das Leben gibt. Es ist der himmlische Vater, bei dem wir Ruhe und Geborgenheit und Zufriedenheit finden. Bestimmt habt ihr auch schon gehört von jungen Erwachsenen, Teenager oder jungen Erwachsenen, die ihren leiblichen Vater nicht kennen und die sich dann aufmachen und ihren leiblichen Vater versuchen zu finden. Und sie setzen viele Hebel dafür in Bewegung, um ihren Vater zu finden. Es ist eine natürliche Sehnsucht, dass wir wissen, woher wir kommen und wer wir sind. Aber genauso ist es auf der geistlichen Ebene. Und wenn wir zurückkommen zu unserem himmlischen Vater, dann sind diese Fragen beantwortet. Woher kommst du? Von Gott. Wohin gehst du? Zu Gott. Wer bist du? Gottes Kind. Die Sehnsüchte, die Menschen oft umhertreiben, die finden in der Vaterschaft Gottes eine Antwort. Und natürlich ist das Bild des Vaters etwas intimer noch als das Bild des guten Hirten, obwohl das ein sehr gutes Bild ist. Aber auf jeden Fall ist es sehr viel näher und sehr viel intimer als das Bild eines Automechanikers. Und das bringt mich zu zweitens. Unser Hirte ist fürsorglich. Und das ist eine Eigenschaft, auf die möchte ich anhand dieser beiden Texte etwas eingehen, die ich gelesen habe. Und wir haben da gelesen, dass der Hirte seine Lämmer, und Stefano hat ein wunderbares Bild gezeigt von Richi Bammert, wie er seine Ziege auf den Armen trägt, wie er seine Lämmer eben aufhebt und trägt und wie er die säugenden Muttertiere ganz sanft leitet. Ganz sanft leitet. Und so weiter. Es ist seine Sanftheit, seine Feinheit, seine Fürsorglichkeit, die in diesen Bildern zum Ausdruck kommt. Und als Bauernsohn habe ich das Vorrecht, dass ich diese Bilder gut kenne. Ich war schon verheiratet. Ich war mit Elisabeth im Auto unterwegs und wir hatten einen Freund von uns dabei. Und per Zufall sind wir irgendwie am Bauernhof meines Vaters vorbeigefahren. Und da sah ich die Kühe draußen, das war auch nichts Ungewöhnliches, das war auch normal. Aber die Kühe, ein paar, haben sich irgendwie ganz speziell gruppiert. Und ich habe gedacht, das ist nicht normal. Habe angehalten, wir sind nachschauen gegangen, was war los. Und dann liegt es da, ein frisch geborenes Kalb. Liegt da. Die Mutter hat sich bereits wieder etwas abgewandt. Sie hat ihr geborenes, neugeborenes ein bisschen gereinigt und ist wieder grasen gegangen und er war wieder am Grasen. Und ich habe gedacht, ja, Kühe sind gute Eltern, die schauen für ihre Kinder. Eigentlich könnte ich es wohl sein lassen. Und Kälber, die stehen in einer halben Stunde, stehen sie auf den Beinen, vielleicht eine Stunde, stehen sie auf den Beinen und laufen selber. Aber wie es so da lag, ich habe gedacht, nein, nein, ich nehme es hoch und trage es diese 100 Meter zum Stall und dieses Kalb, das hat bei Geburt bereits 40 Kilo ungefähr. Ich habe es geschafft, habe es dort aber niedergelegt, habe es mit Stroh noch fertig abgewischt und habe dann auch meinem Vater Bescheid gegeben, er war nicht zu Hause, sie waren weg. Und vielleicht müsst ihr wissen dazu, genauso viel wie ich von Motoren verstehe, genauso sehr wollte ich Landwirt werden, nämlich nie, nie, nie. Und trotzdem hat mich diese Situation ergriffen irgendwo, oder? Und ich konnte es nicht liegen lassen. Was denkst du? Wie viel besser ist Gott? Wie viel mehr sorgt er sich um dich? Wie viel mehr nimmt er dich hoch, wenn du nicht mehr magst, wenn es dir schlecht geht? Wie viel mehr hört er, wenn du rufst, wenn du ihn bittest? Wie viel mehr leitet er dich sanft, führt dich rücksichtsvoll, barmherzig, gnädig, voller Liebe? Er ist Gott. Er ist der Gott der Liebe. Das macht er. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist die: Bist du bereit, dich in die Arme Gottes zu begeben? Bist du bereit, in seine Arme zu laufen oder dich von ihm hochheben zu lassen, tragen zu lassen? Anderes Jahr, anderer Tag, ich war mit dem Auto unterwegs, Umfahrungsstraße, und dann sah ich vor mir 5 junge Schafe. Das älteste, wahrscheinlich höchstens einjährig. Und ich habe noch gedacht, auf der Umfahrungsstraße, da kommen die Autos mit 80, dieser Bauer, der wird seine Schafe noch suchen, habe ich mir so gedacht. Und habe überlegt, wem könnten die Schafe gehören, weil es war die Region, die ich eigentlich kannte. Und komme relativ schnell auf den Gedanken, das sind die Schafe meines Vaters. Also habe ich angehalten und habe versucht, die Schafe zurück auf ihre Weide zu bringen. Dort, wo sie ausgebrochen sind. Schafe machen das manchmal. Viel weniger als Ziegen. Die kann man fast nicht halten, Ziegen. Aber Schafe machen das hin und wieder, weil sie auch denken, das Gras auf der anderen Seite der Straße ist grüner, oder? Und so habe ich 4 von ihnen, ist mir gelungen, sie zurückzubringen, aber eins von ihnen ist im Maschendrahtzaun, den er eigentlich übersteigen sollte oder eben in der Lücke durchgehen sollte, mit dem Kopf so hängen geblieben. Konnte nicht mehr richtig zurück, konnte nicht mehr vorwärts. Und ich bin dann sanft oder langsam auf das Schaf zugegangen und habe es versucht, es wollte sich auch nicht von mir anfassen lassen. Aber irgendwie ist es dann gelungen, ich konnte es rausziehen und dann die Lücke da reinschieben und die Schafe zurück auf die Weide bringen und den Zaun wieder irgendwo so behelfsmäßig aufstellen und reparieren. Und ich wollte damals schon predigen, aber ich habe die Schafe nicht angepredigt. Ich habe ihnen nicht gesagt, ihr bösen Schafe, ihr wisst ganz genau, ihr dürft nicht von dieser Weide weg. Habe ich nicht gemacht. Wie viel mehr, denkst du, freut sich Gott, weil das war auch bei mir so, ich habe mich gefreut, als ich die Schafe wieder in der Weide hatte. Aber wie viel mehr freut sich Gott, wenn er uns zurückbringen kann? Wenn er sieht, dass wir vielleicht irgendwo auf eine Weide geraten, auf der wir nicht sein sollten, oder auf einem Weg, der uns nicht wirklich gut tut, wie viel mehr bringt er dich zurück? Natürlich. Und das geht noch weiter, denn Gott, unser Hirte, er sagt ganz klar, das Kranke werde ich verbinden, das Gebrochene werde ich heilen. Es spielt keine Rolle, an was du leidest. Egal, ob du vielleicht einsam bist oder Sinn suchst in irgendeinem Bereich. Oder vielleicht hast du ein seelisches Problem oder eine Krankheit. Gott sagt, ich möchte dich verbinden, ich möchte dich aufnehmen, ich möchte dir Gutes tun, ich möchte dich heilen. So ist unser Hirte. Und wenn dein Herz schmerzt, dann möchte er das auch verbinden. In Jesaja 61 lesen wir die ersten Verse: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und so möchte ich dich heute fragen, was denkst du? Gibt es irgend nur ein wirklich triftiger Grund, weshalb dieser Gott sich nicht genau auf diese Art und Weise auch um dich kümmern sollte? Ich denke, auch für dich gilt Hebräer 13, Vers 5. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Drittens, lerne deinen Hirten tiefer kennen. Wir wollen uns wirklich auf den Weg machen. Ich habe letzten Sonntag diese Grafik entworfen oder gezeichnet und entfaltet und erklärt. Und hier, das ist das Ziel, wir wollen in diese Richtung gehen, zur Reife. Reife in der Bibel wird aber immer wieder auch dadurch beschrieben oder sogar darüber gestellt wird, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Das ist Reife. Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen. Und dem jage ich nach mit allem, was ich habe. Ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Das ist das Ziel. Oder auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 14. Dort wird geistliches Wachstum dargestellt. Und die reifen geistlichen Eltern, denen wird ein Merkmal zugewiesen. Denn sie kennen den Vater. Geistliche Eltern kennen den Vater. Das ist der Reife. In diese Richtung wollen wir gehen und ihn wirklich besser kennenlernen. Und wir wollen uns miteinander auch auf den Weg machen, ihn kennenzulernen. Und ja, Gott mag sich manchmal so etwas wie verstecken vor uns. Wir sehen ihn nicht einfach in aller Tiefe. Er möchte oft, dass wir ihn suchen. Sagt auch sein Wort. Aber das ist so eine Art Versteckis, wie das die kleinen Kinder mit ihren Vätern machen. Wenn der Sohn sagt, Papi, verstecken, dann rennt der Vater 3 Meter und versteckt sich hinter der Laterne, oder? Gut sichtbar. So ist es auch mit Gott. Er ist da, wir können ihn finden. Er will sich finden lassen. Psalm 27 gibt uns hier ein Beispiel. Auch ein Beispiel, wie wir das tun können, eben Gott suchen. Ab Vers 7 lesen wir, höre Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Das ist so eine Art Vierschritt-Programm. Und in einem ersten Schritt machen wir uns auf. Wir sagen Gott unsere Not. Oder wir sagen Gott, ich möchte dich kennenlernen, mehr, besser kennenlernen. Ich suche dich. Ich brauche deine Gegenwart in dieser oder jener Situation. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt und wir halten ihm vor, dieses Wort, das er selber sagt. Dein Wort sagt, suchet mein Angesicht. Darum suche ich dein Angesicht. Und im dritten Schritt lassen wir nicht locker. Und wiederholen unter Umständen genau das. Das ist natürlich oft dann auch ein Prozess, Aber wir bleiben dran und sagen, hey, du hast gesagt, wir sollen dein Angesicht suchen. Ich bin da, offenbar du dich mir. Und wir nehmen uns in einem vierten Schritt eben auch die Zeit. Die Zeit zu hören. Die Zeit, vielleicht mit Gott zu reden. Vielleicht auch einen Abschnitt in der Bibel zu lesen. Ruhig zu sein. Damit er auch reden kann. Und Gott spricht auch zu uns. Meine Schafe hören meine Stimme. Und oftmals ist das vielleicht wie ein Eindruck, ein Impuls, ein Gedanke, Intuition oder so etwas. Ich möchte kurz zeigen, wie das die Bibel sieht. In Römer 8, Vers 16 lesen wir, dass Gott eben durch seinen Geist, also es heißt wörtlich, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir hier den Mensch schematisch mit Leib, mit Seele, und mit Geist zeichnen, dann ist das, dieser Geist, das ist der Teil, der neu wird, wiedergeboren wird, wenn wir zurückkommen zu Gott, wenn wir zurückkommen zu unserem Hirten. Und das passiert durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht das und er wohnt auch da drin. Und jetzt ist es der Heilige Geist, der da in unseren Geist hineinspricht, der uns Gedanken gibt, Ideen gibt, vielleicht auch ein Bild, vielleicht ein Wort Gottes natürlich, der uns vielleicht auch eine Frage stellt. Und so kommt es zu uns. Und erst nachher kommt es in unseren Verstand. Unser Verstand ist in der Seele angesiedelt, oder? Und deshalb kommen die Gedanken, die Gott gibt, manchmal so ein bisschen wie quer, wie komisch kommen sie rein. Es ist also eben, als ob sie von irgendwo anders her kommen. Das tun sie auch. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. So, auf dieser Ebene funktioniert das. Und wenn ich solche Zeiten mit Gott habe, dann passiert es mir immer wieder, dass ich mit Fragen zurückkomme. Dass wenn ich mit Gott rede, kommen irgendwelche Gedanken in den Sinn. Und ich denke, hey, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und dann bewege ich das, habe in dieser Zeit auch Gemeinschaft mit Gott einfach im Bewegen von diesen Gedanken. Und auf einmal wird mir wieder etwas klar. Und so lerne ich Gott immer wieder neu und immer wieder auch tiefer kennen. Wenn du um Hilfe rufst, dann ist meine Erfahrung, dass du sehr schnell eine Antwort bekommst. Sehr schnell. Einfach ein Gedanke. Und wenn du den dann umsetzt, dann merkst du, ja, die Dinge lösen sich tatsächlich. Und manchmal, klar, manchmal kann es sein, dass es eben schwieriger ist. Dass wir nicht mehr hören können. Oder dass wir Leitung nicht empfangen. Und dann kann es sein, dass wir einfach auch mal Hilfe von anderen Gläubigen brauchen. Vielleicht eine Zeit der Seelsorge beanspruchen müssen. Vielleicht auch einmal einen Psychologe konsultieren müssen. Sie können uns Impulse geben. Sie können von außen die Sache noch einmal ganz anders anschauen und dann vielleicht uns helfen, Lösungen zu finden. Leider ist es so, dass weder der Seelsorger noch der Psychologe immer die Lösung hat. Und dass auch sie manchmal einfach anstehen. Und dann in dieser Situation, dieser Zeit, in diesem Moment, dann möchte ich Automechaniker sein. Weil Automechaniker, wenn ein Auto kommt, das defekt ist, schließen das Auto an ein Diagnosegerät an und das Diagnosegerät sagt, hier musst du Teile austauschen, da musst du neu einstellen, das musst du tun und hier musst du das machen und dann nicht so. Weißt du so? Okay. Und dann kannst du das einfach verändern. Und das Auto läuft wieder. Das ist bei uns mit Gott manchmal nicht so. Aber mit Gott bleibt es so. Er ist es, der den Überblick hat. Und der ganz genau weiß, was wir brauchen. Und der uns gerne gibt. Ich möchte heute auch konkret werden. Zwei Dinge. Ich möchte dich einladen, in einer Zeit der Stille, dich vielleicht noch ganz bewusst abzuwenden vom Vater der Lüge. Du weißt selber, ob du das brauchst oder nicht. Das ist das eine. Das kannst du für dich formulieren. Und das andere, und da möchte ich jeden von uns einladen, das für sich zu tun, zu öffnen gegenüber Gott und ihm zu sagen, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte mehr von dir erfahren und mehr dich erleben. Ich werde abschließen mit Gebet.